Wir haben Karfreitag. Wir denken an diesen Tag, an das, was Jesus für uns getan hat. Und wir haben den Bibeltext schon gehört von Harald aus dem Lukas-Evangelium, wo von der Kreuzigung berichtet wurde. Heute geht es um einen Angeklagten, der schweigt, einen Richter, der sich nicht entscheiden kann, einen Kläger, der mehr Angst vor einer kultischen Verunreinigung hat als vor Mord. Und das ist kein mittelalterlicher Justizkrimi, sondern das ist die Bibel. Das ist kein Märchen, das ist Realität. Und wenn wir uns bewusst machen, was Jesus damals alles für dich und für mich getan hat, dann läuft es mir an der Stelle oft kalt den Rücken runter. Ich bete mit uns. Jesus Christus, danke für diesen Tag, wo wir uns erinnern an das, was du getan hast. Wo du ja für uns am Kreuz hingst, für unsere Schuld, für unsere Last, für unsere Sorgen, für unsere Nöte, für unsere Schmerzen, ja, für die Trennung, die wir erleben, wenn wir dich nicht kennen, die Trennung zwischen uns und Gott. Und du hast das auf dich genommen am Kreuz, und dafür möchte ich dir von Herzen Danke sagen und danke, dass du diesen Weg gegangen bist. Und Jesus, wir wollen dich bitten, dass du jetzt zu uns sprichst, dass wir dieses Geschehen, was damals geschehen ist, nochmal ganz anders verstehen, wie wir es schon gehört haben, nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen. Und Herr, tu du meinen Mund auf, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Ich habe heute gedacht, dass ich gar nicht direkt auf das Kreuzesgeschehen heute eingehen werde, sondern ich möchte heute den Schwerpunkt auf die Anklage und das Urteil von Pilatus legen. Es ist ein sehr langer und bekannter Text und deshalb werde ich ihn nach und nach während der Predigt vorlesen und auch auslegen. Da heißt es am Anfang, Johannes 18, 28 bis 19, Vers 16, die führenden Priester brachten Jesus am frühen Morgen von Kaiphas zum Palast des römischen Statthalters. Sie selbst gingen nicht hinein in den Palast, weil sie sich nicht unrein werden wollten. Sonst hätten sie nicht am Passamahl teilnehmen können. Ja, es beginnt bei den Juden. Jesus wurde verhaftet, wurde in den Hof geführt des hohen Priesters. Und wir kennen ja die Geschichte. Dort wurde er durch Hannas verhört, durch den obersten Priester Kaiphas und am Ende vor dem Hohen Rat. Der Rat der Juden war zur Zeit von Jesus die oberste Behörde des Judentums unter dem Vorsitz des obersten Priesters. Wir haben schon gehört, er heißt Kaiphas. Und das war das höchste geistliche Amt damals in Israel. Und dieser oberste Rat, der wurde gebildet durch 71 Männer aus den Kreisen der vornehmsten Priester, der führenden Schriftgelehrten und Pharisäern, durch die Ratsältesten, das waren angesehene Männer aus dem Laienstand, und diese Institution hatte die Tempelpolizei unter sich, die die Befehle des Rates ausführten. Aber diese Instanz, diese geistliche Vollmacht, die wurde durch die Römer eingeschränkt. Sie erkannten zwar die Autorität dieser Institution an, aber ihre Macht war eingeschränkt. So durften die Juden zum Beispiel ihre Gefangenen nicht töten. Und deshalb wurde Jesus durch den Hohen Rat vor Pilatus geführt. Denn hinrichten, wie gesagt, durften sie nicht. Allerdings heißt es hier in unserem Text auch, dass sie nicht in das Haus hineingegangen sind. Denn ein frommer Jude ging nicht in das Haus von Heiden. Und so werden sie nämlich für 7 Tage unrein. Und das war natürlich vor dem Passafest, vor dem größten Wallfahrtsfest damals ein Unding und vor allem vor den hohen Priester. Sie wollen rein bleiben und gleichzeitig planen sie hier einen Mord. Und wie konnte es zu so einer Frömmigkeit kommen, die mit dem Wort Gottes in der Hand gleichzeitig über Leichen geht. Und das passiert letztlich, wenn keine Bereitschaft mehr für Selbstkritik zugelassen wird. Dann, wenn man eigentlich im Herzen unrein ist. Und genau dieses Verhalten wurde durch Jesus immer wieder kritisiert. Entweder offen oder in Bildern, Vergleichen oder Gleichnissen. Aber anstatt sich selbst zu hinterfragen, sich selbst den Spiegel vorhalten zu lassen, wollten sie doch lieber Jesus ans Kreuz hängen. Und ich habe überlegt, wo stehen wir Christen auch heute noch vielleicht? Manchmal in der Gefahr, Vorschriften, Regeln, Traditionen höher zu achten und gleichzeitig Unrecht zu begehen. Das muss nicht unbedingt ein Todesurteil sein, aber manchmal ist es doch so, wenn es um Machtfragen geht, auf der Arbeit oder in der Familie oder in der Gemeinde, dass man da vielleicht auch manchmal in der Gefahr steht. Wie gesagt, die frommen Juden, die wollten damals Jesus tot sehen. Und an dieser Stelle beginnt eine Gerichtsverhandlung. Wir haben zuerst das Verhör durch Petrus, dann folgt eine Urteilsverkündung. Dann folgen mehrere Versuche von Pilatus, Jesus frei zu bekommen und am Ende das endgültige Urteil. Und wie gesagt, sie wollten nicht hinein. Und dann heißt es, Pilatus kam zu ihnen heraus und fragte, welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Und sie antworteten, wenn er kein Verbrecher wäre, dann hätten wir ihn dir nicht übergeben. Wie heißt das so schön? Der Zweck, der heiligt die Mittel. Da führen die Juden Jesus vor Pilatus und lügen eigentlich dem Herrscher in Jerusalem direkt ins Gesicht. Denn dieser Mann ist ein Verbrecher. Und wenn man es genau nimmt, ist das noch nicht mal die Antwort auf die Frage. Er fragt, was erhebt ihr für eine Klage? Und sie sagen, wenn es kein Verbrecher wäre, dann hätten wir ihn dir nicht übergeben. Und in den Augen der frommen Juden war Jesus ein Verbrecher. Aber wir wissen es besser. Jesus erlebte eigentlich überhaupt nicht als Verbrecher. Er hat Menschen geheilt. Menschen haben ihm zugehört. Er war für Menschen da. Er hat ihnen geistliche Nahrung gegeben. Er hat ihnen sogar feste Nahrung gegeben. Und vieles mehr. Und als der König der Juden, Jesus, in Jerusalem einzog, da war eine große Freude, da war noch große Feier und schon kurze Zeit später schlägt das um und er wird als Verbrecher bezeichnet. Der gefeiert wurde, soll jetzt getötet werden. Und dann heißt es, und Pilatus sagte, nehmt ihn doch und verurteilt ihn nach euren eigenen Gesetzen. Wir dürfen niemanden hinrichten, erwiderten sie. So ging er in Erfüllung, was Jesus gesagt hatte, als er von der Art seines Todes sprach. Jetzt ist Pilatus gefordert. Die Juden erheben hier Anklage gegen einen Mann und fordern sogar dessen Tod. Und so langsam wird vielleicht dem Pilatus klar, dass er vor einem mächtigen Problem steht. Er muss ein Urteil sprechen. Er sieht die Menge vor sich und er weiß genau, wenn er Jesus jetzt freilässt, dann gibt es eine Riesenaufruhr unter den Juden. Und gleichzeitig denkt er vielleicht, und wenn ich jetzt diesen Mann hinrichten lasse, wo ich glaube, dass der eigentlich unschuldig ist, dann gibt es vielleicht Krawall unter seinen Anhängern. Er war ja in einer Zwickmühle. Und wieder ein Aufstand in Israel, wieder ein Aufstand in Jerusalem, das konnte er sich tatsächlich nicht leisten. Das wäre ein Knick für die Karriere gewesen. Aber es hilft nichts. Er hat die Juden gehört und er will jetzt Jesus verhören. Pilatus ging in den Palast zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragte er ihn. Jesus antwortete, bist du selbst auf diese Frage gekommen oder haben dir andere von mir erzählt? Pilatus erwiderte, bin ich etwa ein Jude? Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus sagte, mein Königtum stammt nicht von dieser Welt. Sonst hätten meine Leute dafür gekämpft, dass ich den Juden nicht in die Hände falle. Nein, mein Königtum ist von ganz anderer Art. Da fragte Pilatus ihn, du bist also doch ein König? Jesus antwortete, ja, ich bin ein König. Ich wurde geboren und bin in die Welt gekommen, um die Wahrheit offenbar zu machen und als Zeuge für sie einzutreten. Wenn es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Wahrheit, meinte Pilatus. Wahrheit, was ist das? Ich finde dieses Verhör sehr spannend. Pilatus fragt Jesus ganz direkt, ob er ein König ist. Und Jesus bejaht das. Und gleichzeitig macht er auch deutlich, dass sein Königtum aber ein anderes ist, wie Pilatus sich das vorstellt. Sein Königtum von Jesus ist eben nicht von dieser Welt. Und er vergleicht das Geistliche mit dem Politischen. Wenn ich ein König wäre, dann hätten meine Anhänger für mich gekämpft. Es gab zwar einen, der hat ein bisschen da gekämpft, aber da hat Jesus ja ihn auch gerügt. Er sagt, wenn meine Anhänger, die hätten für mich gekämpft und sie hätten nicht zugelassen, dass die mich kriegen. Und sie hätten mich unter Einsatz ihres Lebens verteidigt. Dein Königreich, sagt er, stützt sich auf weltliche Hilfe, meines nicht. Außer dem bin ich gekommen, um die Wahrheit offenbar zu machen. Und wenn es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Und hier macht Jesus ganz deutlich, dass er die Wahrheit ist. Und wenn ich an die Ich-Bin-Worte denken, dann können wir ja noch hinzufügen, nicht nur die Wahrheit, sondern Jesus ist auch der Weg. Und Jesus ist auch das Leben. Und das ist auch ein Hinweis, dass sein Königreich geistlicher Art ist. Denn die weltlichen Herrscher, die haben es damals mit der Wahrheit oft nicht so sehr genau genommen. Und deshalb fragt er Wahrheit, was ist das? Wahrheit, was ist das? Und eigentlich hätte er fragen müssen, Wahrheit, wer ist das? Und die Antwort, die saß direkt vor ihm. Die Antwort, die saß direkt vor ihm. Aber so weit kommt er in seinem Denken nicht. Leider. An dieser Stelle bekomme ich fast so etwas wie Mitleid mit Pilatus. Pilatus sieht nach diesem Gespräch keine Schuld bei Jesus. Und das teilt er am Ende auch den Juden mit. Pilatus ging wieder zu den führenden Priestern hinaus und sagte zu ihnen, ich sehe keinen Grund, ihn zu verurteilen. Und ich finde das so spannend. Alleine dieser Vers, der macht so deutlich, dass eigentlich Pilatus der erste Zeuge dafür ist, dass Jesus den Weg ans Kreuz schuldlos gegangen ist. Er erkennt bei ihm keine Schuld. Und doch muss er diesen Weg gehen. Ja, da wo eigentlich wir, die wir schuldig sind, hängen sollten, da geht er diesen Weg und ist unschuldig. Und Pilatus, er hoffte darauf, den irgendwie frei zu kriegen. Und das tat er auf mehrere Varianten. Die erste Möglichkeit, ihn frei zu bekommen, da sagt er, es ist aber üblich, dass ich euch jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen freilasse. Soll ich euch den König der Juden freigeben? Sie schrien, nein, den nicht, wir wollen Barabbas. Barabbas aber war ein Straßenräuber. Pilatus, der denkt, jetzt habe ich die Idee. Ich habe eine Möglichkeit, Jesus frei zu bekommen und ihn gleichzeitig dennoch zu verurteilen. Denn wenn das Volk darauf eingegangen wäre, dann wäre Jesus verurteilt geworden, hätten sie ihn verurteilt und gleichzeitig aber freigelassen. War das Charakterschwäche von Pilatus? War das Angst, Verzweiflung oder diese Zwickmühle? Aber die frommen Juden damals, das reichte ihnen nicht. Sie wollten Jesus als Verurteilten sehen, obwohl er unschuldig ist. Und dann ging es um die zweite Möglichkeit, ihn frei zu bekommen. Da ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Die Soldaten flochten aus Dornenzweigen eine Krone und setzten sie Jesus auf. Sie hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um, traten vor ihn und riefen, hoch lebe der König der Juden! Und dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. Pilatus gibt nach, lässt Barabbas frei und lässt Jesus erst einmal geiseln. Die Geißelung war damals oft ganz normaler Bestandteil von Verhören. Aber Pilatus setzt sie hier eigentlich willkürlich ein, eigentlich ohne Berechtigung. Aber vielleicht wollte Pilatus auch so irgendwie die Kreuzigung umgehen. Im Lukas 23, Vers 16 heißt es, und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Es war der zweite Versuch von Pilatus, dass Jesus irgendwie freikommt. Er lässt ihn geißeln. Und ihr Lieben, das waren nicht so die Stockhiebe, die man früher vielleicht mal in der Schule bekommen hat, sondern diese Strafe war so schlimm, dass die römischen Bürger diese Strafe nicht bekamen. Das Auspeitschen mit der Geißel war den Römern, sie durften da oder sie haben das nicht bekommen. Aber bei den Römern war es üblich, bei Verhören diese Strafe anzuwenden, eben bei Nichtrömern als Strafe an sich oder eben auch vor Kreuzigungen. Und gleichzeitig nach jüdischem Recht durfte nach dieser Anzahl der Schläge die 40 nicht überschreiten. Aus Angst, sich doch zu verzählen, gaben die Juden immer nur 40 Schläge, weniger einen. Und wie diese Tortur von Jesus fertig war, zeigte Pilatus dem Volk ihren König. Daraufhin ging Pilatus noch einmal zu ihnen heraus und sagte: Ich bringe ihn euch hier heraus, damit ihr seht, dass ich keinen Grund zu seiner Verurteilung finden kann. Als Jesus herauskam, trug er die Dornenkrone und den purpurfarbenen Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: Da seht ihr, Da seht ihn euch an, den Menschen. Pilatus scheint irgendwie an das Mitleid des Volkes zu appellieren. Wollt ihr diesen Menschen wirklich verurteilen? Er leidet, er blutet. Er ist doch nur ein Spottbild eines Königs. Er ist ein Mensch und kein Gott. Und in diesen Worten von Pilatus steckt auch viel Wahrheit. Denn in seiner Erniedrigung war Jesus eben Gott und Mensch zugleich. Er war auch Mensch. Er war ein Mensch, der gelitten hat für die Menschen, die er liebt. Aber für Mitleid war es scheinbar zu spät. Als die führenden Priester und die Gerichtspolizisten ihn sahen, schrien sie im Chor: Kreuzigen, kreuzigen. Und Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihn doch und kreuzigt ihn selbst. Ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Das klingt schon fast ironisch, als wüsste Pilatus nicht, dass sie genau deswegen ja gekommen sind, weil sie es selber nicht dürfen. Und vielleicht klingt auch da wieder die Hilflosigkeit dieses Mannes, kommt auch die Hilflosigkeit dieses Mannes durch. Und sie hielten ihm entgegen: Wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich zu Gottes Sohn erklärt. Und als Pilatus das hörte, bekam er noch mehr Angst. Es wird immer bedrohlicher, es spitzt sich immer mehr zu, diese ganze Situation. Es wird ein Anklagepunkt genannt, den Pilatus nur schlecht einordnen konnte. Gotteslästerung, ein religiöser Anklagepunkt. Und das Problem war, dass die Römer eigentlich bestrebt waren, jüdische Gesetze und Bräuche aufrechtzuerhalten. Aber hier irgendwie hat er seine Bedenken. Er ging in den Palast zurück und fragte Jesus: Woher kommst du? Aber Jesus antwortete ihm nicht. Pilatus sagte zu ihm: Willst du nicht mit mir reden? Vergiss nicht, dass ich die Macht habe, dich freizugeben, aber auch die Macht, dich ans Kreuz zu bringen. Kurzer Einwand, hatte er wirklich diese Macht? Und dann heißt es, Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn Gott es nicht zugelassen hätte. Darum liegt die größte Schuld bei denen, die mich dir ausgeliefert haben. Ja, völlig verzweifelt fragt Pilatus hier: Woher kommst du? Aber was soll diese Frage in dieser Situation? Jesus hielt sie nicht für angebracht und er antwortete nicht. Aber gleichzeitig kommt er dem Pilatus in seiner Verantwortung entgegen. Es wirkt so, als würde er ihn sogar entlasten. Du hast keine Macht, wenn Gott sie dir nicht gegeben hätte. Eigentlich ist das doch für den Pilatus ein Trost, wenn er hört, er ist eigentlich nicht der Machthaber. Ob das so war, wage ich zu bezweifeln, aber wenn man das genau überlegt. Und eigentlich ist doch dies alles in dieser Situation für Jesus auch ein Trost. Auch Jesus weiß, es geht alles an Gott vorbei. Auch diese schlimme Situation, wo er genau wusste, was noch kommen wird. Und das zeigt uns, dass wir gerade auch in den schwierigen Zeiten Gott vertrauen können. Jesus, er hat es uns genau hier vorgemacht. In Amos 3, Vers 6 gibt es ein Vers: Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Wenn ich weiß, dass an Gott alles vorbei muss, ja sogar mehr noch, wenn ich weiß, dass Gott mir ein Unglück sogar zumutet, dann darf ich das auch getrost aus seiner Hand nehmen. Und das ist ein Lernprozess, das ist schwer, das weiß ich. Ein Dozent auf Geschona hat das mal erlebt. Er hat uns erklärt, dass er bei einem Autounfall sein Augenlicht verloren hat. Er war sogar schuld. Er war am Boden zerstört. Und während er im Krankenhaus lag, hatte er immer diesen einen Spruch im Kopf. Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Dieser Bibelvers, der wurde ihm zum Begleiter in dieser schweren Situation, gab ihm in dieser Krisenzeit Mut und Kraft. Und so ist es auch Jesus ergangen. Er wusste, er ist in Gottes Hand. Ja, Pilatus, wenn Gott dir deine Macht nicht gegeben hätte, dann wärst du machtlos. Das könnte natürlich bei einem Pilatus Ärger hervorrufen, aber eben es könnte ihm vielleicht sogar diese schwere Last nehmen. Und dann kommt die dritte Möglichkeit, dass er irgendwie noch Jesus freikriegt. Wegen dieser Worte versuchte Pilatus noch einmal, ihn freizulassen. Aber die Wortführer der Juden schrien, wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Wer sich als König ausgibt, stellt sich gegen den Kaiser. Die Androhung, ihn beim Kaiser anzuschwärzen in Rom, die lässt am Ende Pilatus einknicken. Bist du kein Freund des Kaisers? Nee, also seine Karriere, die opfert er nicht für diesen Mann. Und am Ende gibt er Jesus der Masse. Als Pilatus das hörte, ließ er Jesus herausführen. Er setzte sich auf den Richterstuhl, an der Stelle, die Steinpflaster heißt, auf Hebräisch Gabata. Der war der Tag, und es war der Tag vor dem Passafest, etwa 12 Uhr mittags. Pilatus sagte zu den anwesenden Juden, da habt ihr euren König. Sie schrien, weg mit ihm, ans Kreuz. Pilatus fragte sie, euren König soll ich kreuzigen lassen? Die führenden Priester antworteten, unser einziger König ist der Kaiser in Rom. Wenn ihr so ein bisschen daran denkt, was die Juden über diesen Kaiser halten, von ihm halten, da läuft es mir auch wieder kalt den Rücken runter. Dieser Kaiser war bei den Juden verhasst. Das war der Besatzer. Und eigentlich warteten sie sehnsüchtlich darauf, dass der Messias kommt und sie von diesem Kaiser befreien wird. Und doch strecken sie nicht zurück, hier sich zu diesem Kaiser zu bekennen, um an ihr Ziel zu kommen. Ich fände das gewaltig. Und da lieferte Pilatus ihnen Jesus aus und gab ihn frei zur Kreuzigung. Im ganzen Text reagiert Jesus souverän. Sein Königreich wird aus Liebe, Glauben und Hoffnung gebaut. Zu ihm gehören Menschen, die an ihn glauben und wissen, dass er die Wahrheit ist, dass an ihm nichts vorbeigeht. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ihm vertrauen die Menschen bis heute. Ihm vertrauen die Menschen ihr ganzes Leben an, bis heute. Und Jesus, er ist eigentlich der, der im ganzen Text die Herrschaft innehat. Und der sich als König für die Menschen hingegeben hat. Freiwillig für dich, freiwillig für mich. Er ist ans Kreuz gegangen für uns und ist so für uns zum Passahlamm geworden. Johannes 1, Vers 29 heißt es, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das wurde von Jesus vor seinem Dienstantritt gesagt und er hat es wahrgemacht. Er ist diesen Weg gegangen an Karfreitag für uns, für dich und für mich. Amen.